Aus allen diesen Schlangenwendungen einer unmoralischen Klugheitslehre, den Friedenszustand unter Menschen aus dem Kriegerischen des Naturzustandes herauszubringen, erhält wenigstens so viel, dass die Menschen ebenso wenig in ihren Privatverhältnissen als in ihren öffentlichen dem Rechtsbegriff entgehen können und sich nicht getrauen, die Politik öffentlich bloß auf Handgriffe der Klugheit zu gründen, mithin dem Begriffe eines öffentlichen Rechts allen Gehorsam aufzukündigen, welches vornehmlich in dem des Völkerrechts auffallend ist, sondern ihm an sich alle gebührende Ehre widerfahren lassen, wenn sie auch 100 Ausflüchte und Bemäntelungen aussinnen sollten, um ihm in der Praxis auszuweichen und der verschmitzten Gewalt die Autorität anzudichten, der Ursprung und der Verband alles Rechts zu sein. Um dieser Sophisterei, wenngleich nicht der durch sie beschönigten Ungerechtigkeit, ein Ende zu machen, und die falschen Vertreter der Mächtigen der Erde zum Geständnisse zu bringen, dass es nicht das Recht, sondern die Gewalt sei, der sie zum Vorteil sprechen, von welcher sie, gleich als ob sie selbst hierbei was zu befehlen hätten, den Ton annehmen, wird es gut sein, das Blendwerk aufzudecken, womit man sich und andere hintergeht, das oberste Prinzip, von dem die Absicht auf den ewigen Frieden ausgeht, ausfindig zu machen und zu zeigen, dass alles das Böse, was ihm im Wege ist, davon herrühre, dass der politische Moralist da anfängt, wo der moralische Politiker billigerweise endigt, und, indem er so die Grundsätze dem Zweck unterordnet, das ist die Pferde hinter den Wagen spannt, seine eigene Absicht vereitelt, die Politik mit der Moral in Einverständnis zu bringen. Um die praktische Philosophie mit sich selbst einig zu machen, ist nötig, zuvörderst die Frage zu entscheiden, ob in Aufgaben der praktischen Vernunft vom materialen Prinzip derselben, dem Zweck als Gegenstand der Willkür, der Anfang gemacht werden müsse, oder vom formalen, das ist demjenigen, bloß auf Freiheit im äußeren Verhältnis gestellten, danach es heißt, handle so, dass du wollen kannst, deine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden. Der Zweck mag sein, welcher er wolle. Ohne alle Zweifel muss das letztere Prinzip vorangehen, denn es hat als Rechtsprinzip unbedingte Notwendigkeit, stattdessen das erstere nur unter Voraussetzung empirischer Bedingungen des vorgesetzten Zwecks, nämlich der Ausführung desselben, nötigend ist. Und wenn dieser Zweck, zum Beispiel der ewige Friede, auch Pflicht wäre, so müsste doch diese selbst aus dem formalen Prinzip der Maximen äußerlich zu handeln abgeleitet worden sein. Nun ist das erstere Prinzip, das des politischen Moralisten, das Problem des Staats-, Völker- und Weltbürgerrechts, eine bloße Kunstaufgabe, das zweite dagegen als Prinzip des moralischen Politikers, welchem es eine sittliche Aufgabe ist, im Verfahren von dem anderen himmelweit unterschieden, um den ewigen Frieden, den man nun nicht bloß als physisches Gut, sondern auch als einen aus Pflichtanerkennung hervorgehenden Zustand wünscht, herbeizuführen. Zur Auflösung des ersten, nämlich des Staatsklugheitsproblems, wird viel Kenntnis der Natur erfordert, um ihren Mechanismus zu dem gedachten Zweck zu benutzen, und doch ist alle diese ungewiss in Ansehung ihres Resultats den ewigen Frieden betreffend. Man mag nun die eine oder die andere der drei Abteilungen des öffentlichen Rechts nehmen. Ob das Volk im Gehorsam und zugleich im Flor, besser durch Strenge oder Lockspeise der Eitelkeit, ob durch Obergewalt eines Einzigen oder durch Vereinigung mehrerer Häupter, vielleicht auch bloß durch einen Dienstadel oder durch Volksgewalt im Innern und zwar auf lange Zeit gehalten werden könne, ist ungewiss. Man hat von allen Regierungsarten, die einzige echt republikanische, die aber nur einem moralischen Politiker in den Sinn kommen kann, ausgenommen, Beispiele des Gegenteils in der Geschichte. Noch ungewisser ist ein auf Statute nach Ministerialplanen vorgeblich errichtetes Völkerrecht, welches in der Tat nur ein Wort ohne Sache ist und auf Verträgen beruht, die in demselben Akt ihrer Beschließung zugleich den geheimen Vorbehalt ihrer Übertretung enthalten. Dagegen dringt sich die Auflösung des zweiten, nämlich des Staatsweisheitsproblems, sozusagen von selbst auf, ist jedermann einleuchtend und macht alle Künstelei zu Schanden, führt dabei gerade zum Zweck, doch mit der Erinnerung der Klugheit, ihn nicht übereilterweise mit Gewalt herbeizuziehen, sondern sich ihm nach Beschaffenheit der günstigen Umstände unablässig zu nähern. Da heißt es denn, trachtet allererst nach dem Reiche der reinen praktischen Vernunft und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch euer Zweck, die Wohltat des ewigen Friedens, von selbst zufallen. Denn das hat die Moral Eigentümliches an sich, und zwar in Ansehung ihrer Grundsätze des öffentlichen Rechts, mithin in Beziehung auf eine a priori erkennbare Politik, dass, je weniger sie das Verhalten von dem vorgesetzten Zweck, dem Beabsichtigten, es sei physischem oder sittlichem Vorteil, abhängig macht, desto mehr sie dennoch zu diesem im Allgemeinen zusammenstimmt. Welches daher kommt, weil es gerade der a priori gegebene allgemeine Wille in einem Volk oder im Verhältnis verschiedener Völker untereinander ist, der allein, was unter Menschen rechtens ist, bestimmt. Diese Vereinigung des Willens aller aber, wenn nur in der Ausübung konsequent verfahren wird, auch nach dem Mechanismus der Natur, zugleich die Ursache sein kann, die abgezweckte Wirkung hervorzubringen und dem Rechtsbegriffe Effekt zu verschaffen. So ist es zum Beispiel ein Grundsatz der moralischen Politik, dass sich ein Volk zu einem Staat nach den alleinigen Rechtsbegriffen der Freiheit und Gleichheit vereinigen solle, und dieses Prinzip ist nicht auf Klugheit, sondern auf Pflicht gegründet. Nun mögen dagegen politische Moralisten noch so viel über den Naturmechanismus einer in Gesellschaft tretenden Menschenmenge, welcher jene Grundsätze entkräftete und ihre Absicht vereiteln werde, vernünfteln oder auch durch Beispiele schlecht organisierter Verfassungen alter und neuer Zeiten, zum Beispiel von Demokratien ohne Repräsentationssystem, ihre Behauptung dagegen zu beweisen suchen, so verdienen sie kein Gehör. Vornehmlich, da eine solche verderbliche Theorie das Übel wohl gar selbst bewirkt, was sie vorhersagt, nach welcher der Mensch mit den übrigen lebenden Maschinen in eine Klasse geworfen wird, denen nur noch das Bewusstsein, dass sie nicht freie Wesen sind, beiwohnen dürfte, um sie in ihrem eigenen Urteil zu den elendesten unter allen Weltwesen zu machen. Der zwar etwas renommistisch klingende, sprichwörtlich in Umlauf gekommene, aber wahre Satz »Fiat justitia periat mundus«, das heißt zu Deutsch »Es herrsche Gerechtigkeit, die Schelme in der Welt mögen auch insgesamt darüber zugrunde gehen«, ist ein wackerer, alle durch Arglist oder Gewalt vorgezeichnete krumme Wege abschneidender Rechtsgrundsatz. Nur dass er nicht missverstanden und etwa als Erlaubnis, sein eigenes Recht mit der größten Strenge zu benutzen, welches der ethischen Pflicht widerstreiten würde, sondern als Verbindlichkeit der Machthabenden, niemanden sein Recht aus Ungunst oder Mitleiden gegen andere zu weigern oder zu schmälern, verstanden wird. Wozu vorzüglich eine nach reinen Rechtsprinzipien eingerichtete innere Verfassung des Staats, dann aber auch die der Vereinigung desselben mit anderen benachbarten oder auch entfernten Staaten zu einer, einem allgemeinen Staat analogischen, gesetzlichen Ausgleichung ihrer Streitigkeiten erfordert wird. Dieser Satz will nichts anders sagen als: Die politischen Maximen müssen nicht von der aus ihrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt und Glückseligkeit eines jeden Staats, also nicht vom Zweck, den sich ein jeder derselben zum Gegenstande macht, vom Wollen, als dem obersten, aber empirischen Prinzip der Staatsweisheit, sondern von dem reinen Begriff der Rechtspflicht, vom Sollen, dessen Prinzip a priori durch reine Vernunft gegeben ist, ausgehen, die physischen Folgen daraus mögen auch sein, welche sie wollen. Die Welt wird keineswegs dadurch untergehen, dass der bösen Menschen weniger wird. Das moralisch Böse hat die von seiner Natur unabtrennliche Eigenschaft, dass es in seinen Absichten, vornehmlich in Verhältnis gegen andere Gleichgesinnte, sich selbst zuwider und zerstörend ist und so dem moralischen Prinzip des Guten, wenngleich durch langsame Fortschritte, Platz macht.